Also wenn mich Leute fragen, was ich so im Leben mache und ich sage, ich spiele Fußball, dann ist eigentlich die erste Frage danach, was ich denn noch so mache, weil das reicht ja meistens nicht, einfach nur Fußball zu spielen.
Hallo und Happy Sunday, Fam. Willkommen zu einer neuen Team Lisa Featuring DFB-Folge. Was geht bei euch? Ich hoffe, ihr seid gesund und wascht euch die Hände und so weiter. Tragt eure Masken, haltet brav Abstand, weil sonst passieren nämlich solche Sachen, wie unserem neuen heutigen Team-Member passiert sind. Wir haben diese Folge vor 2 Wochen wahrscheinlich jetzt, Samstag, aufgenommen. Und den Sonntag drauf wurde das anstehende Länderspiel abgesagt, weil jemand aus dem England-Staff, ich weiß nicht, ob Spieler oder Staff eben, positiv getestet wurde. Also hiermit nochmal ganz klar der Aufruf, haltet weiter durch, Leute, macht weiter mit und nehmt die Situation ernst. Okay, wir können das zusammen schaffen, aber dafür müssen wir uns eben alle ein bisschen zusammenreißen. Aber jetzt zu unserem Interview, das war nämlich wirklich die Obergranate. Ich sag's euch, ich wollte gerade sagen, ich schwör. Vielleicht fand ich es auch so besonders cool, weil unser neues Teammember und ich, meiner Meinung nach zumindest, einfach in super vielen Dingen so ganz ähnlich sind oder offensichtlich zu sein scheinen und viel gemeinsam haben. Darauf war ich nicht vorbereitet und deswegen war ich doppelt geflasht. Wir haben darüber gesprochen, was der eigene Druck, was der eigene Birne mit einem anstellen kann und wie sie versucht, das in den Griff zu kriegen. Wie sie ihre Zeit im Ausland verbracht hat und was ich besonders liebe, ist so, sie ist so entwaffnend ehrlich einfach und teilt so ganz kleine, feine Details mit uns, die einfach zeigen und der Beweis dafür sind, dass wir alle derbe oft dieselben Gedanken haben und alle manchmal unsicher sind und das völlig okay ist und man trotzdem darüber hinaus wachsen kann und trotzdem weiterkommen kann. Also eine Folge für wirklich jeden. Danke für dieses wundervolle Gespräch. We love to have you. Und jetzt ganz viel Spaß mit DFB-Knipserin Laura Freigang. Ja, also wir müssen das noch mal kurz sagen, wir haben gerade zum zweiten Mal gestartet, deswegen ist meine Überraschung jetzt nicht mehr ganz so authentisch und ganz so groß wie beim ersten Mal. Aber ich fand's richtig krass, also dass einfach direkt davon ausgegangen wird, dass wenn eine Frau Fußball spielt, es nur ein Hobby ist.
Genau.
Das ist der Wahnsinn. Ja.
Hast du noch andere Hobbys? Kommt dann auch wieder. Ja.
So, nein, Bro, so, that's my job.
Tatsächlich ist das nicht mein Hobby, auch wenn ich es gerne mache.
Ja. Ja, gut, aber pass auf, dafür machen wir unter anderem den Podcast. Wir haben noch viel zu tun und arbeiten da fleißig dran. Aber jetzt erstmal, wie sich das gehört. Herzlich willkommen, Laura Freigang, in meinem Podcast Team Lisa. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem jetzt auch gerade, ja, Runde Nummer 2. Wir sind gerade von Google Hangout auf FaceTime umgestiegen. Flexibilität ist schon mal eine 1. Ja, perfekt.
Ja, hat gut geklappt.
Und wie sich die Reihenfolge bei mir im Podcast gehört, würde ich dich jetzt einmal bitten, dich vorzustellen wie auf einer FIFA-Karte. Du musst nicht sagen, wie heftig deine Abschluss- und Defensivskills sind.
Würde ich auch nicht mehr drüber so ein sprechen. Bisschen,
über die Defensivskills? Ja, ist okay.
Ja, genau.
Mehr Abschluss bei dir. Ist okay.
Ja.
Aber einfach so ein bisschen mal vorstellen, so steckbriefmäßig.
Ja, also ich bin Laura Freigang, Deutsch. Ich glaube, da steht auch immer so eine kleine Flagge oben drauf. Ja, was sind meine Stärken? Tatsächlich wird es auf den Fußball bezogen, glaube ich schon, dass ich gerne kreativ spiele und dass ich auch als Mensch auch, glaube ich, so ein bisschen so bin. Ich habe gerne meine Freiräume. Ich glaube, das finde ich auch super am Fußball, dass man da eigentlich alles Mögliche machen kann. Jetzt mal unabhängig von den ganzen taktischen Sachen, die man verfolgen muss. Aber ich glaube, das macht mir auch so Spaß am Fußball. Ja, ich glaube, schlechter abschneiden würde ich wahrscheinlich bei so, dann ist ja auch klassisch bei so Kreativen, also dass die Organisation und so da nicht so top ist.
I feel you.
Im Fußball kriege ich es tatsächlich noch hin, Aber sonst würde ich da, glaube ich, vielleicht so eine 50 kriegen von 100 wahrscheinlich. Aber ich arbeite dran.
Ja, ist okay.
Ja, ist das schon mal gut für den Anfang?
Ja, das ist ein guter Anfang. Stolz auf dich. Good job. Kreativität hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Wie kreativ bist du in deinem Alltag? Also klar, Fußball und so Sport ist voll auch kreative Ader und wie man in, keine Ahnung, Spielsituationen reingeht und so. Was heißt das noch für dich?
Ja, ich finde das Wort auch immer so schwierig. Es hört sich auch immer direkt so künstlerisch an, irgendwie so kreativ.
Ein bisschen, ja.
Tatsächlich macht mir das aber auch Spaß. Ich hatte zwischenzeitlich, wollte ich auch in den Bereich gehen, im Studium wollte ich in Richtung so Kommunikationsdesign und so gehen, weil mir so gestalterische Sachen schon auch Spaß machen. Aber gut, es ist jetzt sehr spezifisch. Ist witzig, ich habe sogar hier jetzt ich bin ja gerade bei der Nationalmannschaft, und ich habe tatsächlich sogar Malsachen dabei. Das ist mir jetzt auch ein bisschen peinlich, aber neben mir liegt mein Aquarellblock. Ich male tatsächlich auch ganz gerne ab und zu.
Hey, wie geil!
Ja, jetzt aber überhaupt nicht jetzt besonders gut oder so, aber es macht mir Spaß. Und ja, sonst glaube ich, bin ich einfach so, ich glaube, das ist so ein bisschen so mein Typ, dass mir so Sachen einfach Spaß machen, dass ich mich gerne so ausdrücke in den Sachen. Ja, in der Hinsicht dann.
Hat man bei der Natio beim Lehrgang Zeit zu malen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja gut, Zeit ist jetzt vielleicht nicht so viel da. Aber was ich zum Beispiel habe, ist, ich war jetzt auch noch nicht irgendwie jetzt so 100 Mal hier dabei und bin die Größe, also super routiniert oder so. Und mir fällt es dann manchmal schwer, so ein bisschen abzuschalten, weil man ja, wie gesagt, auch nicht irgendwie Stunden um Stunden hat. Mm. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man so eine Sache hat, wo man so ein bisschen Kopf abschalten kann. Und das ist für mich teilweise dann so kreative Sachen machen mir dann ziemlich Spaß. Für manche ist es dann vielleicht ein Geil. Buch und so. Ja, und ich finde halt cool, dabei finde ich halt cool, danach hat man irgendwie auch was. Also man hat ja dann irgendwas gemacht und das kann man sich danach angucken und irgendwie damit zufrieden sein.
Ich habe dich auch ein bisschen offensichtlich auf Instagram gestalkt. Ich muss ja wissen, mit wem es hier zu tun hat. Und du hast auch so ein paar, wie soll ich das sagen, so designte Posts da. Machst du die auch selber?
Genau, ich habe keinen Social Media Manager tatsächlich, sondern ich mach das alles selbst. Das ist auch so, das spielt auch so da rein, das mache ich ganz gern, so grafische Sachen. Und das dauert, also es nimmt zwar Zeit ein, aber ja, und mir macht das Spaß, mache ich das ganz gerne. Und irgendwie will ich auch mein Instagram-Profil irgendwie so ein bisschen nutzen und irgendwie ein bisschen was anderes machen. Ich glaube, das macht es ja auch, dann hebt man sich vielleicht auch von anderen Profilen so ein bisschen ab und. Ja, ich kriege oft positive Rückmeldungen und das freut mich dann natürlich auch. Also, wenn Leute das interessant finden.
Lass uns gerne nochmal kurz bei Insta dann bleiben, wenn du so sagst, man hebt sich dann vielleicht auch so ein bisschen ab und so. Ich selber führe auch mein Insta-Profil irgendwie als Teil meines Jobs so. Mhm. Aber ich komme auch ganz oft an den Punkt, wo ich denke, so, was mache ich hier eigentlich? Also, ich Selbstanalyse so, ich verliere mich teilweise auf fucking Insta für eine Stunde und denke so, was habe ich hier gerade eigentlich gemacht? Also, es ist schon verlorene Zeit und schwanke dann halt so ein bisschen zwischen, ich glaube irgendwie, es ist für mich auch als Moderatorin eine Visitenkarte, für dich auch natürlich irgendwie ein Tool für Markenbildung. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist einfach nur ausgedachtes Hirngespinst.
Das stimmt. Ich finde es auch schwierig. Ich finde, das ist irgendwie so eine schwierige Balance, weil für mich ist mein Instagram-Profil tatsächlich auch irgendwie so Vermarktung und ich sehe es dann auch ein bisschen größer als nur mich zu vermarkten, sondern auch generell irgendwie, es ist halt Fakt, Instagram ist die Plattform heutzutage, wo die meisten Leute auch aktiv sind und irgendwie sehe ich das auch als Chance, Leute so ranzuholen, gerade jetzt für den Frauenfußball oder generell weiblichen Sport. Mhm. Und ich sehe das irgendwie auch als Chance und gleichzeitig natürlich sehe ich dann auch, wenn ich meine Bildschirmzeit angucke und da ist so eine Stunde Instagram drauf am Tag, das muss auch nicht sein. Deswegen versuche ich da immer irgendwie eine Balance zu finden. Ich meine, man kann ja aktiv sein, ohne dass man dauernd auf Instagram surfen muss. Also so versuche ich das für mich zu machen. Ich versuche dann irgendwelche Posts vorzubereiten, dann poste ich die halt, es dauert ja nur eine Minute und dann kann sich die Sache damit auch schon wieder erledigt haben. Also es ist ein bisschen Aufwand, aber ich finde, es ist es eigentlich wert.
Ja. Übrigens, bless you, wenn du nur eine Stunde Instagram-Zeit am Tag hast.
Nee, mittlerweile ist es ein bisschen langweilig teilweise. Es ist ja auch immer viel das Gleiche und es ist jetzt auch schon Jahre. Ich frage mich immer, wann gut, es gibt jetzt TikTok und so, aber das sehe ich nicht so als, das ist ja nicht so die Plattform so für, weiß nicht, für, ich sag mal, unser
Nee?
Alter, sage ich jetzt mal ganz groß gegriffen.
Und danke, dass du findest, dass wir im selben Alter sind, aber
Nee,
okay.
ich meine, ich habe das Gefühl, so TikTok und so, das ist mehr so die jüngere, noch die jüngere Generation. Ich frage mich halt,
Noch
ob das nicht
jünger.
auch irgendwie wieder abgelöst wird, irgendwann demnächst oder so von
Ah,
irgendwas, weil Social Media wird ja jetzt
interesting.
nicht verschwinden.
Nee, natürlich nicht. Also ich höre aber raus, dass du nicht danced auf TikTok.
Nee, also ich finde es halt eine schwierige, ich finde es eine schwierige Plattform. Weil ich weiß nicht, bist du, hast du mal irgendwie dir, bist du ein bisschen rumgesurft oder so?
Ja, voll. Also aus beruflichen Gründen, weil ich auch Social Media Management für andere Leute betreibe quasi, professionell, die auch TikTok eben betreiben, muss ich ja wissen, was läuft und was nicht läuft. Aber und ich finde es schon derbe witzig, muss man sagen. Wenn man sich ein bisschen reinfuchst, dann ist es wirklich unterhaltsam. Aber ich wüsste halt nicht, was für mich da drauf passen würde. Weil ich denke wirklich so, Digga, du bist wirklich zu alt dafür.
Ja, es ist halt voll schwierig, weil ich habe das Gefühl, das ist wie so ein, TikTok ist ein bisschen wie so ein Universum. Und je nachdem, was man guckt, öffnet sich
Interesting.
halt, du lebst halt in so einer Blase von den Dingen, die du gerne siehst. So. Und deswegen gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auf TikTok aktiv zu sein. Aber tatsächlich, viele Sachen, die ich auf TikTok sehe, sind auch so, finde ich ganz schwierig, weil ich finde, TikTok, noch mehr als Instagram, hat so das Potenzial, also so ein richtiges Suchtpotenzial, wo du dir einfach ein Video nach dem nächsten reinziehst.
Aber so benutze ich Insta, ich schwör's dir. Na.
Echt, bist du so auf der Explore-Page und bist einfach nur am Scrollen, bis du
Voll.
irgendwann dir langweilig ist und dann gehst du hoch und refreshst nochmal und gehst. Ach du Scheiße,
Ertappt,
ja.
ja. Aber gut,
Naja, wir schweifen
da
ab.
bist du offensichtlich besser aufgestellt als ich. Aber lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen auf den Fußball zu sprechen kommen, wo wir jetzt Social schon einmal durchgespielt haben. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid jetzt gerade beim Lehrgang. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen zeitversetzt rauskommen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch zur EM-Quali.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Wie geil ist das? Es war jetzt quasi, wow, zwar ein passives Ticket lösen, richtig?
Ja, passiv in dem Sinne.
Aber
Ich meine, wir
trotzdem.
haben ja, ich sag, also wir haben ja alles gewonnen. Insofern
Ja.
passiv aktiv. Aber wir mussten kein Spiel gewinnen, um uns noch zu qualifizieren. Das ist natürlich ganz angenehm.
Ja. Wie fühlt sich das denn jetzt gerade an? Aber mit, also das Höllenwort des Jahrtausends Corona, aber irgendwie, also man kann ja die Situation einfach 0,0 einschätzen und fühlt sich das jetzt vielleicht so ein bisschen an, wie ihr löst das Ticket für eine WM, sag ich schon, Europameisterschaft, die keine Ahnung wann stattfindet, so?
Gut, die EM ist ja auch noch ein Stück weg, muss man sagen. Also das ist ja Segen und Fluch irgendwie. Also
Ja.
es ist ja echt noch eine Weile hin. Ich glaube, die Teams, die nach Olympia fahren, wo wir leider nicht zugehören, aber die müssen sich da, glaube ich, deutlich mehr Kopf machen. Aber die Frage ist halt zum
Ja.
Beispiel auch, wenn jetzt Olympia ausfällt, so wird es dann verschoben und dann wird die EM auch nochmal verschoben? Oder ist, finde ich, einfach seit Corona eine riesen Ungewissheit, so was alles
Ja.
angeht. Ich finde, man kann überhaupt nicht weit nach vorne gucken im Moment.
Heißt aber im Umkehrschluss dann, ihr habt euch einfach trotzdem ganz normal derbe
Ja.
drüber gefreut.
Ich glaube, da hat keiner irgendwie gedacht, aber vielleicht findet sie ja gar nicht statt, sondern irgendwie ist es wirklich noch so weit weg, dass man gar nicht davon ausgeht, dass da irgendwas passiert. Aber ja, wie gesagt, keiner weiß, wie sich es entwickelt und im Moment muss man ja auch sagen, es nimmt es wieder in eine ganz andere Richtung, als wahrscheinlich viele
Ja.
auch dachten. Ich meine, die Zahlen sind ja
Voll.
echt krass auch.
Ja.
Und man muss ja auch gucken, es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern da kommen ja auch alle möglichen anderen Nationen hin und man weiß ja auch nicht, wie es bei denen aussieht.
Richtig.
Insofern. Ja, mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass alles so
Ja.
abläuft, wie es geplant ist.
Hoffe ich natürlich auch. Und wie sieht das denn bei dir persönlich aus? Du meintest gerade schon, dass du jetzt eher relativ neu dabei bist. Du hast es irgendwie gesagt, du warst jetzt noch nicht 100 Mal am Start. Deshalb musst du noch gucken, wann die richtige Zeit zum Malen und Kopf aufschalten ist. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du in den Squad jetzt reingekommen bist, wie dein Start war, der ja auch schon Corona-bedingt war, ne? Algarve Cup, so eine Scheiße.
Ja, boah, das war auch. Ja, gut, das war zum Glück nicht mein. Was heißt zum Glück? Aber das war ja damals nicht meine erste Maßnahme gewesen. Ich wurde mal. Ach, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, glaube ich, wurde ich das
Ach so,
erste
krass.
Mal eingeladen, nachnominiert fürs Wintertrainingslager. Da war ich dann zum ersten Mal dabei. Es waren 10 Tage. Ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt, um reinzukommen. Das war auch Martinas, glaube ich, erster Lehrgang als Trainerin.
Ah,
Da war ich
geil.
dann noch dabei. Dann war tatsächlich ein halbes Jahr lang, also für mich jedenfalls nichts. Dann wurde ich nochmal eingeladen für einfach einen Lehrgang. Und dann bin ich eben genau zum Algarve Cup eingeladen worden. Dann habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Ja. Und durfte meine ersten Länderspielminuten sammeln. Das war natürlich cool. Und dann war es echt, also da fing wirklich alles an. Es ist witzig, das ist so, das werde ich auch nie vergessen. Mache ich mein erstes Länderspiel und am nächsten Tag, wir sind ja eigentlich im Finale dann gewesen, ja, steht dann fest, irgendwie Italien muss um 6 Uhr morgens zum Flughafen und wir haben gewonnen, so in Anführungsstrichen. Echt skurril. Dann haben wir abends noch, ich glaube, da lief Champions League Dortmund gegen PSG und das war so eins der ersten Geisterspiele in der Champions League.
Stimmt.
Ich fand, hast du das Spiel geguckt?
Mhm, habe ich geguckt.
Ich fand, das war
die Fans
so,
ja noch draußen dann.
Ja, das war so die, das war wirklich so das beispielhafteste Corona-Spiel irgendwie. Das war,
ja,
eigentlich war das ja ein Top-Spiel der Champions League und das war so schlecht einfach. Also man hat es richtig angemerkt den Spielern, dass sie es überhaupt nicht gewohnt sind, vor leeren, ja, Stadien zu spielen.
Ja.
Und das wird sich echt für immer so ein bisschen eingebrannt haben in meinen Kopf, so diese Woche, wo es dann losging.
Glaube ich. Aber grundsätzlich läuft es ja alles ganz gut. Ich würde mega gerne von dir wissen, also ich versuche ja immer in den Gesprächen hier auch was für die Zuhörer rauszuholen, die vielleicht nicht unbedingt so derbe fußballaffin sind. Und mich würde interessieren, wie das für dich war, das erste Mal wieder neu in ein Team zu kommen, wie die Nationalmannschaft, den A-Kader, als Neuling so ungefähr. Ne? Man muss natürlich selbstbewusst auftreten und sich beweisen und sich bestätigen, warum man dahin gehört. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch irgendwie ein bisschen unterordnen, weil neu und auch ein bisschen weil jung wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, also du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, es ist so eine richtig schwierige Balance. Ich fand aber, dass mir hier echt überraschend leicht gemacht wurde. Also jetzt heißt es überraschend, schön, ich habe nicht gedacht, dass hier alle total unsympathisch sind, aber man kennt das ja schon, also das sind halt einfach krass gestandene Spielerinnen, die schon alles Mögliche hinter sich haben, gewonnen haben. Und dann weiß man auch, wenn man da so hinkommt als so junger Hüpfer in Anführungsstrichen, dann ist das gar nicht so einfach manchmal. Ja, irgendwie finde ich es aber auch cool, weil man hat irgendwie, wenn man die ersten Male dabei ist, man hat eigentlich gar nichts zu verlieren in dem Sinne. Also es würde ja niemand überraschen, wenn man mal irgendwie sich präsentieren darf und dann mal wieder nicht eingeladen wird. Insofern kann man auch einfach hingehen, ja, und machen. Und deswegen auf dem Platz fand ich es eigentlich also echt relativ cool und es macht auch Spaß, auf so einem hohen Niveau mitzuspielen und irgendwie zu gucken, wie man da selbst sich so einordnet und reinpasst und
ja,
das macht ja auch Spaß, jetzt mal abseits von dem ganzen Druck, den man sich natürlich macht, das macht auch echt Riesenspaß. Die Bedingungen sind natürlich auch überragend, das muss man auch sagen, das haben die meisten Vereine jetzt in der Bundesliga einfach nicht. Das ganze Betreuerteam, es sind echt mehr Betreuer da als Spielerinnen, glaube ich. Das ist unglaublich. Wenn man dann in den Essensraum kommt.
Nee.
Doch, ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich, es sind mehr. Doch, wirklich, es sind mehr Betreuer, weil es gibt echt von vorne bis hinten, wird sich um einen gekümmert. Man kriegt das meistens gar nicht alles mit, aber es ist echt, echt krass. Und ja, neben dem Platz, muss ich sagen, habe ich mich echt gut mit allen verstanden. Natürlich ist man am Anfang sehr schüchtern. Man macht sich da Gedanken über die größten, also die kleinsten Kleinigkeiten,
oh ja,
eigentlich so, wie sage ich Hallo und dies und jenes. So wirklich so.
Sweet.
Weil man kommt dann irgendwie, man ist erstmal dabei und trifft sich direkt am Flughafen und denkt man so, oh Gott, was ziehe ich denn an? Wir ziehen ja private Klamotten an und wie sage ich denn dann Hallo? Und wenn ich da und da hingehe, so wirklich so im Nachhinein verdrehe ich auch die Augen und
Aber geil, dass du es also teilst, weil ich schwöre dir, so viele haben den Gedanken, das erste Mal im neuen Job oder in der neuen Mannschaft oder whatever.
Mhm.
Wie fuchst du dich dann da rein? Oder kanntest du irgendjemanden schon so? Hattest du von irgendjemandem die Nummer, an den du dich so ein bisschen halten konntest?
Ach so, oder? Ja, ich kannte schon welche, auch Jüngere, die dabei waren. Wir haben ja auch viele, viele Jüngere dabei, die man irgendwie aus den U-Nationalmannschaften kennt, aber auch nicht immer unbedingt mit denen man jetzt so super viel Zeit verbracht hat, so in der Vergangenheit. Weißt du, man sieht sich halt auf Lehrgängen oder so, man kennt sich. Aber trotzdem ist man irgendwie auch so auf sich allein gestellt, auf jeden Fall. Und es war auch witzig, dass der allererste Lehrgang, auf dem ich war, bei dem Wintertrainingslager, da bin ich dann tatsächlich auch mit Almut Schuld auf dem Zimmer gelandet, sag ich mal, mit einem Anführungsstrichen. Und die ist ja auch, also eine der größten Teuterin der Welt und hat das schon ewig dabei und dann denkt man sich auch so, oh Gott, wie soll ich denn da, also ist man auch voll aufgeregt, aber die sind so. Im Endeffekt alle so nett und tiefenentspannt und helfen einem eigentlich. Da muss man sich gar nicht so Gedanken machen. Aber das fand ich relativ witzig, weil ich glaube, wir sind beide so ein bisschen übrig geblieben. Und ich glaube, ihr war sowieso relativ egal, mit wem sie auf dem Zimmer ist. Und dann war ich die Auserwählte. Ja, aber es war echt entspannt.
Wie interessant, dass du das so sagst, weil du bist ja sicherlich für ganz viele Girls, vor allem die auf Fußball spielen, genau so ein Vorbild, wie du es jetzt gerade quasi von den A-Nationalspielerinnen, von den anderen sagst. Also, ne? Und dann einfach wieder beide Beine auf dem Boden, wir sind alle nur Menschen, Alter.
Ich finde es auch so krass, wenn man noch so manchmal so überlegt, man vergisst das ja auch schnell, muss man sagen, aber wenn ich so zurückdenke, ich weiß noch, bei der U20 Nationalmannschaft der Frauen, die war in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich glaube, ich war 13 und da war ich tatsächlich eingeladen, dass ich das Tanzkind bin, so für die Eröffnungsfeier. Wurde aus jedem Bundesland, aus den Auswahlmannschaften, ich glaube aus den U15 Auswahlmannschaften, wurden so 3-4 Mädels auserwählt, in Anführungsstrichen, von den Trainern und die durften dann irgendwie, ich glaube, wir haben uns 3-4 Mal getroffen und haben echt so einen Tanz einstudiert. Da war zum Beispiel Lea Schiller war da auch dabei. Wir mussten zum Beispiel alle, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber ich glaube, wir wurden dann alle da hingestellt und dann mussten wir alle einmal hochhalten, so vor den anderen 80 Mädchen, die auch noch da waren. Alle waren voll aufgeregt. Und die am besten hochhalten konnten, kamen dann in das Ballkünstlerteam und die nicht so hochgehalten haben, waren die restlichen Tänzer. So, ich wurde Tänzerin, muss man leider sagen. Also war es wohl nicht so überzeugend. Lea Schiller war die Einzige, die Flickflack konnte, was mich jetzt auch im Nachhinein gar nicht überrascht. Und die durfte dann so Flickflacks machen. Jedenfalls, ich schweife voll ab, war zum Beispiel auch Alex Popp und so. Die wurden ja dann, ich glaube, die haben sogar die U20-Weltmeisterschaft da in Deutschland gewonnen. Ja. Und ich weiß noch, ich war da auf dem Platz und habe ich getanzt und sind wir runtergelaufen. Und als wir runtergelaufen sind, kam die Nationalmannschaft raus. Und ich so, oh mein Gott, so krass, ich habe die und die gesehen und die und die gesehen. Und jetzt steht man einfach auf dem Platz mit denen oder, weiß nicht, teilt sich ein Zimmer. Und die sind einfach, also es ist ja total, man gehört irgendwie so dazu. Aber wenn ich mich dann, manchmal sehe ich mich dann auch so aus der dritten Person, wie ich mich selbst gesehen hätte, als ich noch klein war. Und das ist irgendwie ein total krasser Vergleich und ich finde irgendwie cool, wenn man sich ab und zu so ein bisschen daran erinnert, das auch wertzuschätzen, weil das passiert ja auch mal schnell, so du gehst so durch deinen ganzen Alltag durch und dann bist du mit irgendwas unzufrieden und dann, wenn du dich manchmal so ein bisschen zurückerinnerst, wo du eigentlich überhaupt schon bist, dann hilft es manchmal auch ein bisschen.
Voll. Heftig reflektiert, Laura, auf jeden Fall. Und ich habe letztens, oder das ist schon einige Folgen her, aber das erste Mal so diesen so Buzz-Sentence gelesen, so Representation Matters. Und genau das ist aber das Ding. Ich schätze, du bist halt dann von diesem, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist, von diesem Platz gegangen und dachtest so, ja, so irgendwann kann ich Alex Popp sein. So, wenn sie es kann, dann kann ich es auch. Mhm. Und das soll auch ein bisschen so dieser Podcast eben irgendwie schaffen. Einfach so Nähe und aufzeigen, was man kann oder was man schaffen kann, wenn man dran glaubt. Und wenn man jemanden sieht vielleicht, macht es einem das Ganze einfacher, der das schon geschafft hat.
Mhm. Ja, ich finde es auch total interessant. Also so ein Grund, warum ich einfach total dankbar bin, auch immer jedes Mal, wenn ich hier eingeladen werde zur Nationalmannschaft, ist so, da, also gerade weil man diese Unterhaltung auch mit Leuten führen kann. Und ich finde, wir haben hier total echt richtig coole Leute einfach dabei, die ich auch einfach persönlich richtig gerne mag. Und wenn die erzählen so von ihren Erfahrungen und so, ich kann da auch so viel mitnehmen, weil es ist genau wie jetzt vielleicht jemand zuhört, ein kleines Mädchen zuhört und irgendwie ihr es hilft, wenn sie Erfahrungen von mir hört. So das Gleiche habe ich auch noch mit Leuten ganz oft. Ich finde, das hat man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und deswegen finde ich cool auch, wenn wir so jetzt mal uns, also Sportlerinnen betreffend, auch wenn wir uns nahbar machen, weil das kann gar keine Nachteile haben, finde ich eigentlich. Nee. Und es ist, glaube ich, auch im Vergleich zum Männerfußball so eine Besonderheit vielleicht, so diese Nahbarkeit.
Glaube ich, auf jeden Fall. Und also vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, aber allein durch diese Story, die du vorhin erzählt hast von wegen, und dann komme ich an den Flughafen, mache mir Gedanken darüber, was ziehe ich an und so, das hat jeder. Und aber das erzählt halt nicht jeder. Und dann denken ganz viele so, oh fuck, und jetzt bin ich der Freak, der sich über sowas Gedanken macht oder unsicher ist, wie Hallo sagen soll. So, nee, Alter.
Das ist ganz normal.
Voll.
Ja.
Witzig. Nochmal kurz Vorbilder-Thema. Ich habe gehört in einem anderen Podcast, Renate Lingor war früher ein Vorbild für dich. So geil. So. Ich hatte sie auch schon im Podcast. So eine geile Frau. Gutes Vorbild.
Ja,
also
ja. Das ist Quatsch. Nee, also eigentlich alle so Nationalspielerinnen damals und gerade jetzt natürlich, je näher es an meiner Position dran war, desto mehr habe ich mir vielleicht auch abgeguckt. So. Sie war ja auch eine krasse Mittelfeldspielerin. Und früher im Mädchenstützpunkt, glaube ich, noch so U12 oder was das war, da war sie, glaube ich, auch einmal da und dann hat sie auf meinem Schuh unterschrieben. So, und ich fand das so krass damals. Und dann war sie irgendwann auch so meine Teammanagerin. Irgendwie so, der Kreis schließt sich immer irgendwie so ganz witzig.
Voll.
Aber ja, Vorbilder, die Frage kriege ich ja häufiger.
Mm-mm.
Und ich finde es schwer, so richtig eins rauszupicken. So, weil... Ja, gerade weil man die Leute auch nicht so richtig kennt und so. Aber ich habe mir immer so, was den Sport angeht, habe ich mir immer ganz viel abgeguckt eigentlich. So bei so vielen Leuten wie möglich fast.
Ja, aber es ist ja auch ganz oft so, weil man ganz viele so granulare Sachen geil findet an Charakteren oder an Sportlern oder so. Und dann halt sagt, ich finde diese Charaktereigenschaft nice und diese.
Ja, das stimmt.
Aber halt nicht alles, keine Ahnung. Ist ja ganz oft so.
Ja.
Ich bin gerade noch im Kopf an deinem Satz hängen geblieben, als du meintest, du nimmst auch so derbe viel mit, wenn du dich jetzt zum Beispiel wie beim Lehrgang mit der Nationalmannschaft mit anderen Leuten austauschst.
Mhm.
Und du kannst immer was lernen und so. Und das möchte ich koppeln mit noch einem Satz von weiter vorher. Du hast gesagt, man macht sich auch selber immer derbe viel Druck.
Mhm.
Du wirkst jetzt so derbe, klar, derbe reflektiert, im Kopf sehr weit auch voll und deshalb interessiert mich dieses Druckthema nochmal.
Mhm.
Weil ich glaube, je selbstbewusster man ist, je stärker man ist, so wie du wirkst, desto besser kann man mit Druck eigentlich umgehen. Was für einen Druck machst du dir denn? Was sind für dich da so Themen, an denen du dich aufhängst oder die dir schwerfallen, an denen du noch arbeiten musst, möchtest? So.
Ich finde es eigentlich witzig, dass du sagst, je selbstbewusster und so, also ja klar, je selbstbewusster man ist, desto besser kann man vielleicht damit umgehen. Aber ich finde häufig, dass die Menschen, die so mega viel reflektieren und sich über viele Sachen Gedanken machen, auch ganz schnell die Leute sind, die sich auch viel zu viele Gedanken machen. Und das geht zum Beispiel mir persönlich so. Also ich bin so gut im Überdenken. Ich finde halt einfach nicht das Ende. So, wenn es mir auch wenn es mir Unterhaltung und so vielleicht hilft, so zu reflektieren, aber ich habe echt, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz lange sehr, sehr, sehr zu kämpfen gehabt und habe es auch nach wie vor einfach mit mir selbst. So, es ist nichts groß schlimm passiert. Und trotzdem habe ich teilweise Monate gehabt, so Monate bezogen auf auch in meinem Fußballleben sozusagen, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte gar nicht richtig meine Leistung abrufen, wo mich nichts wirklich daran gehindert hat, außer mein Kopf so ein bisschen. Und da habe ich dann auch irgendwann, ich glaube, das Erste ist immer so, sich das auch eingestehen und irgendwie dem sich bewusst sein. Und dann habe ich auch irgendwann mal mit einer Sportpsychologin gearbeitet. Und das hat mir sehr geholfen, weil man ja manchmal auch irgendwie Erfahrungen macht, die einen dann vielleicht auch ein bisschen hemmen. Und zum Beispiel ein Thema, glaube ich, was auch immer für mich schwierig war, war dieses, man durchläuft ja die ganzen U-Nationalmannschaften, also 15, 16, 17 und so weiter.
Also und, nicht jeder, aber
so ist das System. So ist das System und ich bin die eben alle durchlaufen und dann war zum Beispiel auch mal, wurde ich mal frühzeitig hochgezogen, das heißt, ich hätte noch 15 spielen können oder wurde dann schon in die 17 hochgezogen.
Mhm.
So, und dann hatte ich immer so Schwierigkeiten, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wurde ich hier hochgezogen, weil ich anscheinend irgendwie rausgestochen bin oder man mich nicht hier braucht und dann muss ich das also auch beweisen. So, ich habe ganz viel Schwierigkeiten mit so mich beweisen, weil ich mich dann selbst so unter Druck setze, obwohl ich ja eigentlich nur da bin, weil ich ja was gut kann. So. Und da habe ich auch nach wie vor Schwierigkeiten mit, weil ich das eine ganz schwierige Situation finde, wie man die für sich löst. Das hat dann irgendwie ganz viel mit auf Stärken besinnen und irgendwie durchatmen. Man kann ja auch einfach Atemtechniken und sowas machen oder sich so ein System überlegen, wenn man weiß, dass man da schnell reinfällt. Aber ja, um es zusammenzufassen, ich bin definitiv nicht besonders gut darin, mit meinem eigenen Druck umzugehen.
Wie interessant.
Ja, äußerer Druck finde ich jetzt nicht so, ist für mich persönlich zum Beispiel jetzt nicht so eine große Sache, aber es ist wirklich, es kommt meistens aus mir selbst.
Ja, krass. Oh, Wahnsinn. Kann ich mich so heftig mit identifizieren.
Ja, hab ich gesehen, du hast genickt.
Mein, Ja, voll. Mein ganzes Leben lang, also inzwischen ist es nur noch mein halbes Leben, aber Hockey gespielt und auch Leistungen in Bundesliga. Und ich war immer so ganz gut und habe immer so an der Nationalmannschaft gekratzt, aber habe es auch nie geschafft. Und jetzt mit, keine Ahnung, inzwischen glaube ich 5 Jahren Abstand, bin ich mir, also checke ich halt viel mehr, was da passiert ist. Und es war zu 100% mein eigener Kopf und meine Unfähigkeit, mit meinem eigenen Druck umzugehen, der mich gehemmt hat und der meine Hürde war, eben den Schritt zur Nationalmannschaft zu schaffen oder einfach in mein eigenes volles Potenzial zu treten.
Ja, das ist so krass. Und ich finde, das ist so fast das Härteste. So, ich finde, das Härteste am Sport ist tatsächlich nicht irgendwie die Intensität der Trainingseinheiten. Klar, das ist körperlich auch anstrengend, aber ich find, am fertigsten bin ich eigentlich, wenn ich mental fertig bin. Also ich hatte auch schon Spiele, ich hatte auch schon eine Saison, zum Beispiel meine erste Saison in der Bundesliga, wo ich auch generell Schwierigkeiten hatte, so reinzukommen, weil ich eben, ich kam aus Amerika damals und das ist ja auch nochmal ein anderes Niveau, als wenn man dann Bundesliga spielt. Und dann war ich nicht zufrieden mit meiner Saison und ich kann mich noch erinnern, wie ich beim letzten Heimspiel so einfach zusammengebrochen bin nach dem Spiel, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Man hat ja im Sport auch einfach jede Menge Situationen, jetzt im Fußball, du hast immer eine Aktion. Und dann verläuft die positiv oder negativ. Und wenn halt oft was nicht läuft, wie du es dir vorstellst, musst du dich ja wie in einem Spiel so 100-mal aufbauen wieder. Ja, also wenn du 50 Aktionen hast und davon gehen 40 schief, dann musst du dich 40-mal aufbauen. Und das ist unterschätzbar, glaube ich, wie anstrengend das sein kann.
Ja, Mann.
Und da habe ich dann auch echt gedacht, so, dann lasse ich mir jetzt einfach mal helfen, wenn ich selbst nicht. Also man muss auch irgendwie ein Netz, also man hat ja nicht immer so ein Sicherheitsnetz in seinem eigenen Kopf.
Oder halt gar nicht nur unbedingt Sicherheitsnetz, aber so wie du gerade gesagt hast, dann, es gibt ja Techniken, aber auf die kommt man ja nicht einfach von alleine. Das Beste ist dann immer, wenn jemand sagt, so ja, beiß dich durch, so nein, Bro, das ist es nicht, das ist es nicht, sondern so, voll geil, vielleicht kannst du da ja noch, wenn es zu persönlich ist, völlig fein, aber so, du hast gerade von Atemtechniken gesprochen. Vielleicht kannst du ja noch einfach mal teilen, so vielleicht die eine oder andere Sache, die dir konkret geholfen hat, auf Stärken besinnen, hast du noch gesagt, die dir dann in den 40 Scheißaktionen helfen, nicht durchzudrehen, sondern einfach auf die nächste Aktion wieder zu gehen.
Ich glaube, eine Sache, die mir auch vorher nie so bewusst war, war, dass also nicht alles, was man denkt, stimmt. Also gerade es ist ja oft so, dass man auch vorm Spiel hatte ich oft negative Gedanken oder Angst davor, Fehler zu machen und das muss nicht heißen, dass es so kommt oder dass es so, dass es wahr ist oder dass man so denken muss. Also dann kann man auch aktiv positiv denken und die Gedanken beiseite schieben. Das hat mir sehr geholfen. Wie gesagt, in der Halbzeit, es ist ja zum Beispiel jetzt im Fußball auch so, man hat 2 Halbzeiten und wenn die erste scheiße läuft, hat man auch nochmal eine Chance in der Halbzeit, irgendwie den Reset-Button zu drücken. Und ich habe wirklich dann auch visualisiert, einfach eine bessere zweite Halbzeit zu haben und wie, als ob ich nochmal neu ins Spiel reingehe. Das hat mir auch sehr geholfen, weil davor hatte ich es auch oft so, erste Halbzeit ist schlecht, da kam ich nicht mehr raus. Also das war dann wie vorbei.
Ja, voll. Und
das gelingt mir jetzt auch besser.
Ja. Wahnsinn. Richtig geil. Ja, und wirklich, also ich habe mir so ganz viele Sachen, die du auch gerade gesagt hast, so erarbeitet jetzt im Laufe der Zeit durch so Meditation, wo dir ja auch immer dann irgendwie noch was Kleines mitgegeben wird oder so. Genau, aber wenn ich dachte jetzt manchmal so, ey, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt denke, vor 10 Jahren gedacht hätte, ich wäre einfach ein 100-mal geilerer Athlet gewesen.
Es ist halt ein individueller Prozess.
Voll. Man sperrt ja eigene Kapazitäten dadurch, dass man sich selber in der Birne halt anpöbelt oder zu streng mit sich ist oder, weißt du, dann so die schlechte Aktion nochmal extra schlecht kommentiert.
Ja.
So, das ist, wie du sagst, so derbe anstrengend.
Ja, es ist wirklich, wirklich anstrengend. Und es ist aber auch so, ich glaube, man muss da halt auch wirklich selbst hinkommen, weil ich hatte zum Beispiel mit meinem Vater, der hat mich immer ins Training gefahren und war wie mein Berater in Anführungsstrichen, was auch so einfach Fußballerisches angeht und so. Und das ist sowieso auch immer schwierig, so Vater-Tochter-Berater-Situation.
Okay.
Aber er ist eben auch sehr investiert und er meint es auch nur gut und hat mir immer sehr viel mitgegeben. Es hat mir auch sehr viel geholfen. Aber er hat es natürlich auch manchmal gemerkt. Weißt du, wenn ich dann also Spiele oder mehrere Spiele hatte, wo ich dann weil ich mir so viel Kopf gemacht habe, auch nicht meine Leistung bringen konnte. Und dann, wenn einem an, also wenn jemand anders einem das alles erzählt, dann ja. du weißt ja, ja irgendwie, das stimmt und so, aber du kannst halt, also das reicht halt nicht.
Du musst selber fühlen.
Du musst an den Punkt kommen, wo es dir wirklich bewusst ist. Und dann klappt es auch erst wirklich. Deswegen muss irgendwie jeder für sich gucken. Ist auch ganz schwierig, da zu pauschalisieren. Das brauchen ja auch nicht alle. Also es gibt, ich kenne auch Leute, ich denke mir so, ihr habt so ein Glück. Die gehen einfach raus und die machen einfach und die denken und die einfach, sie sind die geilsten.
Kopf aus, ja.
Und dann klappt es. Also das ist auch, ja, das ist eine Eigenschaft, die ich sehr bewundere.
Ja, ja gut, aber also... Ich meine, selbst als Overthinker hast du es durch alle U-Nationalmannschaften in den A-Kader geschafft und bist jetzt an dem Punkt, dass du, ne, muss man auch mal so sehen.
Ja, also es hat auf jeden Fall irgendwie schon geklappt, aber ich meine, es liegt noch so viel vor mir. So, und ich habe auch noch selbst so viele Baustellen, an denen ich noch arbeiten kann, muss, werde. Ich meine, es ist ja wirklich... Ich glaube, es ist ein endloser Prozess wahrscheinlich
einfach. Ist es aber auch. Und also alles verändert sich.
Mhm.
So, das wird nie aufhören.
Aber das ist auch das Schöne, dass es immer
Spaß macht. Genau, voll.
Sonst wäre es ja langweilig.
Pass auf, ich habe hier gerade in meinen kleinen Draft, ich habe hier so Kugeln wie bei einer DFB-Pokalauslosung.
Wow.
Eigentlich ziehst du das immer, aber da wir uns nicht persönlich sehen, ziehe ich das. Und ich habe jetzt einfach mal, reingegriffen und schon ganz extra gezogen, den Head Coach.
Okay.
Das ist eine Kategorie, in der ich dich bitte, noch mal so kurz nachzudenken, wer in deinem Leben, nicht jetzt unbedingt sportlich gesehen, ein Head Coach oder eine Gruppe von Menschen, die für dich Coaches sind. Und du hast gerade nämlich deinen Vater schon angesprochen, deshalb habe ich da mal reingegriffen schon und das vorgezogen.
Ja, ich glaube, das wäre auch tatsächlich die Person, die ich nehmen würde. Es ist auch... Also er begleitet mich ja schon mein ganzes Leben und ich glaube, ich habe ganz, 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 ganz viel von ihm gelernt. Er hat mich sehr viel, also sehr weitergebracht, nicht nur im Fußball, sondern auch so im Leben. Ich glaube, ich bin ihm, was viele Dinge angeht, auch sehr ähnlich, weil ich glaube, er ist auch so ein richtiger Denker. Also ich meine, das kann auch anstrengend sein. Also wir haben es auch nicht immer leicht zu zweit, weil wenn du so zwei Leute hast, die beide irgendwas denken und ihre Meinung irgendwie durchsetzen wollen, kann es auch schwierig sein, aber von ihm habe ich sehr viel mitbekommen und wir haben endlose Gespräche immer geführt auf den Autofahrten und so. Und er begleitet mich weiterhin. Er ist so ein bisschen mein Lebensheadcoach, glaube ich.
Geil, ja, voll geil. Hat er irgendwie eine bestimmte Art, dir Dinge zu vermitteln oder, keine Ahnung, spricht er zum Beispiel in Bildern oder hat er immer... ein geiles Motivational Quote oder irgendwie sowas?
Ein bisschen was von allem. Ich glaube, im Endeffekt ist er also vor allem sehr, sehr reflektiert und versucht, glaube ich, immer das Beste aus mir rauszuholen. Das hat er, also lange war er auch wie mein Mentor auf jeden Fall. Und ich glaube, dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich mich davon aber auch ein bisschen lösen musste und so ein bisschen, ich musste mich selbst so ein bisschen aus dem Nest stoßen. Ja. Weil das gerade in der Phase, wo ich auch teilweise unzufrieden war mit meinem Spiel und so, ich glaube, ich musste es auch irgendwie alleine ein bisschen schaffen. Und ich glaube, das hat zum Beispiel, ich hoffe, ich werde jetzt nicht auch zu persönlich zu ihm, weil der hört sich auch mal die Podcasts an, aber ich glaube, es war...
liebe Grüße, Papa.
Ja, liebe Grüße, Papa. es war ganz wichtig für mich und vielleicht auch für ihn, dass man sich so ein bisschen voneinander löst und nicht so nah beieinander klebt die ganze Zeit. Weil ich glaube, das war auch dann ein wichtiger Schritt für mich, dass ich auch meine eigene Meinung habe und mir seine anhöre, aber nicht so alles, was er sagt, ist in Stein gemeißelt und muss so sein. Genau. Aber das war wirklich ein Prozess von uns beiden, weil er musste das auch erstmal verdauen, dass ich gesagt habe, nö, ich will mir das nicht mehr alles anhören. So.
Mhm.
Man kann ja auch, deswegen ist es ja schwierig, wenn man so Vater und Trainer ist, glaube ich, ganz schwierig, weil dann kommt einerseits, will man irgendwie den Sportler pushen, aber es ist halt auch deine Tochter.
Ja, ja.
Das war auch...
pädagogisch agieren.
Ja. Ja, genau, genau. Aber ja, Shoutout an Papa, auf jeden Fall.
Ja. Daddy was good. Und so interessant, dass du auch dieses Bild genutzt hast von der Trennung quasi, dass man nicht so aneinander ist. Ich wusste nicht, dass du in Amerika warst. Das habe ich jetzt erst in der Research-Phase herausgefunden. Gehört auch das so ein bisschen dazu, die räumliche Trennung, richtig?
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nicht so bewusst unbedingt so von meinem Vater, aber für mich, ich wollte irgendwie, ich brauchte Abstand auf, auch irgendwie auf. Ich glaube, im Endeffekt würde ich gar nicht Deutschland sagen, weil ich liebe Deutschland, ich wohne total gerne in Deutschland. Aber ich glaube, man kommt leicht in so eine Phase, wo man dann so denkt, oh Gott, ich will weg hier und raus hier, es ist alles das Gleiche. Und so nach dem Abi haben ja viele meiner Freunde die Chance gehabt. Ich bin auf ein normales Gymnasium gegangen, nicht in eine Sportschule. Und da sind viele einfach so klassisch nach Australien oder Weltreise. Und ich dachte so, boah, ich will auch weg. So, ich hatte auch keine Lust mehr. Ich hatte vorher zweite Bundesliga gespielt. Und man muss ja auch sagen, Frauenfußball in Deutschland ist immer noch ein schwieriges Thema. Vor allem, was jetzt nicht die Topspitze angeht, wenn du zweite Bundesliga spielst, das schert sich keiner um dich. Das merkst du auch im Verein. Das merkst du
Krass.
teilweise sogar bei den Trainern und so. Mein Vater hat manchmal auch gesagt, so häufig Trainer, die es manchmal nicht so richtig im Männerfußball schaffen, dann sagen die, okay, dann mache ich halt Frauenfußball. So fühlt sich das manchmal an.
Ja, krass,
Und
oh
dann dachte ich
Gott.
so, ich will wohin, wo das richtig gefeiert wird. Und
Where it matters, ja.
Amerika ist halt, muss man sagen, da ist der Frauenfußball hat einen anderen Status. Und generell als Sportler bist du da total hoch angesehen.
Ja.
Und das habe ich auch zu spüren bekommen, auf jeden Fall. Also das war total eine super Zeit und das hat mir geholfen, so einfach mal alles so ein bisschen zu vergessen und so zurückzulassen, in Anführungsstrichen, und einfach mal woanders hinzugehen und ein anderes Leben zu leben. Das war eine total wichtige
Voll.
Erfahrung.
Es ist crazy, weil ich habe zweimal versucht, für Field Hockey nach Amerika zu kommen, tatsächlich. Einmal für den Bachelor und dann nochmal für den Master. Und zweimal hat es nicht geklappt. Ich habe mich beworben in Syracuse, weil die hatten ein gutes Medienprogramm und eine gute
Das kenne ich
Hockeymannschaft.
sogar.
Ja. Und ja, also frage ich mich auch manchmal, was gewesen wäre, wenn. Aber eben genauso wie du sagst, weil einfach in Amerika, vor allem im College-Sport, in der NCAA, so ein für mich geiler Vibe herrscht, auch so Work Ethic und eben wie man gewertschätzt wird als Sportler, weil so viel auch Aufmerksamkeit, also auch von den Trainern und so Wertschätzung von der Schule dann, von dem College in dem Fall, auf diesen Sport gelegt wird. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das so ablief. Bei mir war es tatsächlich dann am Ende eine Frage der Kohle, weil es ist unglaublich teuer rüberzugehen. Und ich habe kein Scholarship bekommen. Und leider haben mich die
Ah,
Trainer
das ist
irgendwie nicht so ernst
natürlich,
genommen.
ja, das ist
Ja, die
natürlich ein
meinte dann irgendwann
Problem.
so, I can give you like $5,000. Und ich so, ja, aber es kostet 90.000. Also da kannst du mir
nee,
auch
das ist
null
krass.
geben. Und so, ganz viele bewerben sich nicht auf Scholarships und wissen nicht, dass es sie gibt. Und verpassen Chancen, weil sie nicht gut genug researchen. Schatz, du hattest ein Scholarship.
Ja, genau. Es kam mir tatsächlich zugeflogen, so ein bisschen. Weil ich glaube, also es ist total witzig, die Amerikaner sind irgendwie total begeistert davon, wenn man so international ist. So, wir wollen international Spieler bei uns haben. Und die hatten vorher, glaube ich, schon positive Erfahrungen mit deutschen Spielerinnen gemacht. Und dann, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, U-Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich regelmäßig irgendwelche Karten zugesteckt bekommen von amerikanischen Scouts und so. Ja, es gibt ja auch immer diese Turniere, so Länderpokal heißt das. Da spielen alle Auswahlmannschaften, da treiben die sich schon rum.
Ah,
Und
krass.
dann hatte sich einer bei mir gemeldet, hat irgendwoher meine Nummer, keine Ahnung, wurde ich einfach angerufen. Und dann habe ich tatsächlich
Unheimlich.
in der Zeit auch das erste Mal in Erwägung gezogen. Und dann hat der sozusagen das alles so ein bisschen für mich gehandelt. Der hat dann aussortiert auch, der kannte sich halt auch aus. Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, welche Unis sind gut, welche nicht. Was ist überhaupt Division One? Da sind ja
Ach
350
so.
Teams drin und so. Ich kannte mich gar
Also
nicht
das war
aus.
nicht, du warst ja aber auf der Penn State. Das
Genau.
war keiner von der Penn State, sondern es war
Nee,
ein
das war ein Scout, den,
allgemeiner.
ja, oder ein Agent oder wie auch immer man die bezeichnet, von einer Agentur. Das hat auch was gekostet dann im Nachhinein, aber muss auch sagen, ich habe natürlich ein Vollstipendium, das heißt natürlich, aber ich hatte das Glück, ein Vollstipendium zu bekommen. Auch wo ich dann, wo wirklich alles bezahlt wurde von Essen über, also
Housing.
Housing und ich hatte sogar auch Budget für Heimflüge. Also es war wirklich ein
Geil.
super Stipendium.
Ja.
Deswegen waren da die 3000 Euro waren eigentlich die einzigen richtigen Kosten, die ich da hatte.
Ja.
Ja, und dann bin ich aber vorher noch mal dahin und habe es mir angeguckt. Also ich hatte mir Penn State und Florida State dann im Endeffekt so rausgesucht. Und war ich eine Woche da mit meiner Mama. Boah, eine Woche, das war auch richtig anstrengend. Ich bin hier nach da geflogen und so. Und die haben ja immer ein Riesenprogramm, was sie dann zusammenstellen. So, ich glaube, ich war 2 Tage an der Penn State und ich hatte wirklich, glaube ich, pro Tag so 15 Termine auf meinem Programm.
Oh Gott.
Du triffst dich mit Spielerin 1, dann triffst du den Athletic Director und dann bist du noch bei den irgend so einem Professor oder so und
Und dann siehst du noch das Footballspiel und
ja,
dann
machst
du noch
genau, Campus, wirklich echt, der 100
Quadratkilometer groß ist.
Aber ich war wie, es war für mich, ich war wie im Disneyland, so Amerika, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und dann kam ich dahin, war gefühlt 3 Tage erst da. Ich kam nämlich ein bisschen später, weil ich noch Nationalmannschaftslehrgänge hatte oder eine EM oder ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann 3 Tage später hatte ich mein erstes Spiel, wurde dann eingewechselt und da waren echt so 5600 Zuschauer da. Was auch echt eine Riesennummer ist. Also ich spiele jetzt selten vor so vielen Zuschauern. Ja, auch bei der Nationalmannschaft war ich noch nie dabei, als Zuschauer dabei waren. So. Weil ich bin ja erst seit Corona dabei.
Darfst du aber nicht zählen, ja genau.
Genau, deswegen, also das war echt cool. Und die Leute sind einfach so sportbegeistert generell. Und Frauenfußball ist da total angesehen. Ich meine, die Nationalmannschaft ist ja total erfolgreich. Das war echt super und die Bedingungen natürlich top, also wirklich unglaublich, was da auch an Geld reinfließt und so, das siehst du halt aus, merkst du auch. Und du hattest angesprochen ja auch die ganze Mentalität und Work Ethic, das ist tatsächlich
das
so,
dass... Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Genau, das ist tatsächlich so das, was ich auch am meisten so für mich mitgenommen habe, weil du merkst halt, selbst wenn du mal gegen eine Mannschaft spielst oder auch jetzt zum Beispiel in meiner Mannschaft waren ja auch Spielerinnen dabei, die keine Scholarship oder so hatten, die sich da einfach reingearbeitet haben. Und die waren vielleicht nicht die besten Spielerinnen teilweise, aber du hattest das Gefühl, die schaffen das wirklich.
Laufen, ich schwör's dir.
Die haben es geschafft, jedes Training dann wirklich 100% zu geben. Wirklich jedes Training. Und das ist eben, das ist schon was Besonderes an Amerika. Also die lassen alles auf dem Feld. Alles.
Ja, ja.
Und also... Du hast ja so auch die Tendenz, selbst als Leistungssportlerin, du gehst halt zum 1 Millionstel Mal auf den Platz und du hast nicht immer deine beste Woche und so und das merkst du dann auch, aber die haben da eine unglaubliche Mentalität. Und das ist auch, wie gesagt, das habe ich auch so ein bisschen für mich mitgenommen, so du kannst auch alles schaffen so ein bisschen. Ich habe da teilweise Sachen gemacht, die würde ich jetzt auch freiwillig auf gar keinen Fall mehr machen, so morgens Trainingseinheiten um 6 Uhr und laufen gekotzt zwischendurch, aber im Nachhinein sage ich, ja, ich habe aber trotzdem irgendwie alles geschafft.
Hast du gekotzt? Ich habe noch nie gekotzt.
Ich habe tatsächlich zumindest nicht gekotzt, weil alle möglichen anderen Leute haben gekotzt. Das war, ich hätte auch ab und zu kotzen können, um ehrlich zu sein.
Ja.
Nee, also wirklich krass.
Ja, glaube ich. Aber ich muss halt auch sagen, irgendwie hat mich das immer so gereizt. Halt genau so ein, also ist auch völlig Typsache, ne? Aber halt, keine Ahnung, morgens um 6 Uhr die erste Kraft- oder Cardio-Einheit zu machen, dann in die Uni zu gehen mit Mittagspause und dann abends 2. Einheit oder so. Das wäre mein Traum gewesen.
Voll. Ja, und das ist irgendwie, wenn, es bringt einen ja auch weiter. So, ich war ja 2 Jahre da, nach den 2 Jahren dachte ich auch so, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft, dann ist der Effekt, dann nimmt auch so ein bisschen an, also der Effekt nimmt ein bisschen ab dann irgendwann. Und dann denkst du dir auch immer so, okay, muss jetzt nicht das 3. Jahr in Folge.
6 a.m. Breakfast, kannst mir gar nichts.
Ja, wirklich. aber nee, für die 2 Jahre war das echt super.
Geil.
Ja, und dann sorry, dass du das nie, das klingt echt, als ob du das echt gerne mal gemacht hättest.
Oh Gott, ja, ich wäre dafür gestorben. Es sind halt immer dann so verschiedene Faktoren, die da dann zusammenkommen, ne? Ich hatte schon Angebote, so war es nicht, aber dann hatte ich halt irgendwie im Kopf so, oh, jetzt so eine Uni soll es sein oder keine Ahnung. Und dann war mir die nicht gut genug. Und im Nachhinein wäre es mega geil gewesen. UC Davis in Kalifornien, Bro.
Ja, ich kenne da sogar auch eine, die jetzt da ist.
So.
Ja, es also, ist tatsächlich, glaube ich, sehr, also die Sachen, die wir jetzt ansprechen, die wir so cool finden an Amerika, die sind, glaube ich, tatsächlich fast egal, wo du hingehst, so. So diese Grundsätze. Also ich höre ja auch von anderen Spielerinnen, die woanders sind, aber so es kommt immer aufs Gleiche zurück, was uns europäische Sportler dann, glaube ich, da so beeindruckt. Aber ja, Penn State, ich war halt irgendwo nirgendwo, das war halt...
da muss man halt dann zugeben, du bist halt wirklich so in der Bubble, ne?
Ich,
du bist 100% committed, aber wie gesagt, so jeder hat Bock auf was anderes und das wäre voll meins gewesen. Anyways, zurück zu dir. Du bist dann aber zurückgekommen nach Deutschland. genau. Nach Frankfurt. Und da bist du heute noch?
Da bin ich heute
Wie ist
noch.
Das gekommen?
Ich hatte ja das Glück, dass ich trotz der Tatsache, dass ich in Amerika war, wurde ich immer zurückgeflogen für die Lehrgänge. Also nicht für jeden Einzelnen, aber ich durfte sozusagen festes Bestandteil der U-Nationalmannschaft bleiben. Und ich war dann irgendwann durch mit der U20, also hatte mein letztes Turnier gespielt, war dann zu alt und dachte mir so, ja, natürlich habe ich das Ziel, in die A-Nationalmannschaft zu kommen, aber wie zur Hölle soll ich das machen, wenn ich irgendwo in Amerika rumlaufe? Das heißt, hatte ich dann also vor der U20-WM war ich in Deutschland für die Vorbereitung, weil da so viele Lehrgänge waren, da macht es keinen Sinn, hin und her zu fliegen. Und in Amerika war eh nichts los zu der Zeit. Habe ich bei Frankfurt durfte ich mittrainieren und ich glaube, mein Trainer, also mein jetziger Trainer auch noch, Nico, hatte schon im Hinterkopf, mich irgendwie da zu behalten, früher oder später. Also es war die Überlegung, ob ich dann im Winter komme oder irgendwann später. Aber dann hat es mir irgendwie so gut gefallen und ich habe mir auch Gedanken gemacht, so, soll ich den nächsten Schritt gehen? Soll ich jetzt direkt zum Sommer kommen und die Saison mit Frankfurt auch beginnen? Oder will ich irgendwann später dazu stoßen, was natürlich immer schwierig ist, wenn der Kader schon steht? Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich einfach. Und bin dann einfach, also mit den Taschen, die ich halt aus Amerika mitgebracht hatte für den Sommer, bin ich dann einfach in Deutschland geblieben und habe alles, den Rest da stehen lassen und musste dann echt schwierige Unterhaltungen auch mit den Coaches und so führen in Amerika. Boah. Ja, das war echt, echt
da
schwierig.
Da wächst man, glaube ich, auch dran.
Boah, das war, du kennst es wahrscheinlich auch so, in Amerika wird ja auch dieses ganze, das Team ist wie die Familie. Du lebst ja, die kommen ja aus ganz Amerika und deine Mannschaft ist deine Familie.
Voll.
Und ich komme halt auch, also in Europa ist es eben so, Sport ist auch professionell und wenn du dich weiterentwickeln musst, dann suchst du dir halt einen neuen Verein. So. Und da sind halt so zwei Welten aufeinander geprallt, wo ich dann für mich eine Entscheidung treffen musste.
Halt, aber auch nicht so der klassische Verein in Amerika ist, ne? Sondern
genau.
Das ist Uni und das ist Personal Development.
Also ich meine, die Uni-Entscheidung ist für die Amerikaner ja wie so fast so wichtig wie ein Heirat für ich. Wirklich.
Ja.
Also, das ist eine Riesensache. Deswegen war es natürlich irgendwie ein Riesendrama, dass ich dann doch vor der Saison abgesprungen bin. Aber muss ich im Nachhinein sagen, für mich genau das Richtige. Auch wenn ich kein leichtes Jahr danach hatte, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, man kommt aus so einem Amerika-Riesen-Hype um alles Mögliche, dann kommst du zurück. Klar bin ich bei Frankfurt bei einem Profiverein gewesen, aber das war auch, ich meine, wir sind jetzt Eintracht Frankfurt, aber das war sozusagen der FFC, der langsam sozusagen dabei war, sich von einem Top-Club zu einem anderen Club eben zu entwickeln.
Ja, ja.
Es ist ja ein Umbruch in der Bundesliga,
Voll. Muss
man ja auch sagen. Hatte nicht mehr das Geld, um bei den Top-Profi-Clubs mitzuhalten. So. Und dann kommst du halt aus einem riesen Kraftraum mit so 15 Stationen, wo laute Musik läuft und alle sich pushen und du hast alles vorgeschrieben, kommst du halt dann in den Keller von einem Olympiastützpunkt. Weißt du, so, also das ist dann halt einfach so und dann denkst du dir halt so, fuck, ich habe ja jetzt eigentlich den nächsten Schritt gemacht, aber es fühlt sich an wie zurück nach Hause, so.
Ich komme ja
aus der Nähe von Frankfurt, ich wollte eigentlich nie zurück nach Hause, aber ich muss sagen, es hat mir auch gut getan, sozusagen Deutschland auch wieder schätzen zu lernen. So, ich wollte einfach nur weg und dann kam ich zurück und dann habe ich so gemerkt, was es auch alles so, was alles Deutschland hat und zu bieten hat und Vorteile hat. Ich fühle mich in Frankfurt total wohl. Ich habe direkt die Chance bekommen zu spielen. Das war natürlich auch super. Ich konnte ganz viel Erfahrung sammeln, die ich auch gebraucht habe. Und ich glaube, man merkt jetzt auch, oder ich merke auch bei mir, dass das genau das Richtige war, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich bin an einem guten Punkt mittlerweile. Also für mich persönlich läuft es im Moment echt ganz gut. Mit dem Verein sind wir echt noch am Aufbauen, da ist noch nicht alles optimal.
Ja.
Aber so, es ist ein Projekt, irgendwie auch ein Herzensprojekt mittlerweile für mich irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass ich da total gut aufgenommen bin und der Verein schätzt mich und ich schätze den Verein. Und deswegen bin ich auch noch eine Weile da. Du hast gesagt, ich bin schon eine Weile da. Ich werde noch 3 Jahre da sein, also mit diesem Jahr. Das heißt, ich bin wahrscheinlich noch eine Weile in Frankfurt.
Bestimmt. Ich habe jetzt nochmal hier in die Dinger gegriffen. Die nächste Kategorie möchte ich jetzt einwerfen oder ziehen. Und zwar den Einwurf würde ich hier jetzt gerne platzieren. Auch weil wir ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen haben, was dein Thema sein könnte. Vielleicht passt das jetzt ganz gut. Vor allem im Hinblick so auf diesen Umbruch zwischen den verschiedenen Vereinen und Frauenfußball hier und Frauenfußball in Amerika. Wäre das...
Ja, ich glaube, nee, ich finde das so, ich glaube, die ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, die kann man ja auch so ein bisschen zusammenführen zu einem. Wir hatten ja auch schon gesagt, Social Media, wir haben Amerika angesprochen und den Status vom Frauenfußball in Amerika so und dass sich der Frauenfußball verändert. Ich finde das ganze Thema irgendwie total interessant und ich mache mir da auch zum Beispiel mit meinem Head Coach, meinem Vater, echt viele, viele Gedanken drüber, so, weil es ja, auch wenn es ein Umbruch stattfindet und vielleicht auch mehr Geld reingesteckt wird und so, ist der Frauenfußball ja immer noch in einer schwierigen Position oder man könnte fast sagen wieder in einer schwierigen Position, weil ich höre es auch oft, dass man sagt, ja gut, England entwickelt sich, Frankreich entwickelt sich, so die Zuschauerzahlen in Deutschland werden jetzt nicht höher, die Einschaltquoten mit der Frauennationalmannschaft sind jetzt nicht irgendwie riesig gewachsen in letzter Zeit. Und da mache ich oder machen wir uns auch immer Gedanken so, wie kann man das noch vorantreiben? Und ich finde gerade so, ich meine, du machst einen Podcast, so jeder hat, er kann auch so selbst ein bisschen Verantwortung übernehmen, aber die Frage ist halt auch, weiß nicht, du kannst keinen dazu zwingen, Frauenfußball zu gucken. Ich kann jetzt niemandem sagen, ich kann jetzt nicht aufrufen, so, hey Leute, guckt doch mal Frauenfußball, das müsste euch doch gefallen. Die Frage ist irgendwie, wie kann man das voranbringen, dass die Leute selbst irgendwie merken, dass es eigentlich echt cool ist. Weil ich irgendwie total überzeugt davon bin, dass das wirklich nicht am Fußball an sich liegt, dass man sich das nicht angucken kann oder dass das kein Potenzial hat, zu unterhalten. Im Endeffekt ist Sport ja Unterhaltung oder es gucken Leute, um unterhalten zu werden. So. Und ich denke, man könnte da noch ganz viel machen, so im Drumherum und wie man das präsentiert. Ich meine, wann werden Spiele übertragen oder werden überhaupt Spiele übertragen oder wie wird es gemacht? Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn bei uns ein Spiel übertragen wird, dann kommst du 2 Minuten vom Anstoß, dann geht's direkt los. Du hast überhaupt keine Hintergrundinformationen, da wird überhaupt gar kein Spektakel draus gemacht. Dann hast du so eine Kamera, die irgendwo oben steht. Ich glaube, da würde sich auch erste Bundesliga der Männer wäre nur halb so interessant anzugucken. Deswegen
finde ich halt irgendwie wieder das Argument da, die Kohlesache, ne? Ich will nicht gegenreden, ich will nur diskutieren so. Die Kohle fehlt halt und deswegen gibt es halt keinen 15-minütigen Vorlauf oder eine Stunde, wie bei den Herren, weil das ist erstens Sendezeit, das ist dann Reichweite, die flöten geht und eben es kostet nicht nur die 2. oder 7. Kamera hinzustellen, sondern das muss ja auch alles bedient werden, dann brauchst du den Regiewagen und so weiter. Was ist das? Was ist die Lösung?
Die Frage ist so, will man dem Frauenfußball eine echte Chance geben? Weil... Also da muss man sich dann auch klar positionieren. So wollen wir dem Frauenfußball eine Chance geben, weil ich glaube, es ist im Moment für, ich kann ja auch nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich weiß ja auch, ich kenne die ganzen Hintergründe auch nicht alle, aber so, so halbe Sachen bringen es auch nicht so richtig vorweg. Vorweg. Also ich glaube eben, dass man sich entweder noch mehr committen müsste und dann wirklich was machen müsste, weil im Moment fühlt sich es teilweise auch noch ein bisschen so an, so Alibi. Manchmal. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht hart auch gesagt und ich will jetzt auch überhaupt nicht mich beschweren, weil wir haben ja, nein, alles gut.
Hier
also
Öl ins Feuer gießen.
Nein, aber also wir kriegen ja schon viele Möglichkeiten, aber wenn man uns die Möglichkeiten schon gibt, ist ja auch die Frage, wie kann man das noch attraktiver verpacken? Ich meine zum Beispiel unser Spiel gegen England, das steht ja jetzt an aktuell.
Genau.
Das wird ja auch, dann kommt das am 1. um 16 Uhr. Die Frage ist so, gibt es noch eine Möglichkeit, die auch vielleicht gar nicht so viel Aufwand und so viel Geld erfordert, wie man das noch besser verpacken kann, wie man da noch mehr draus machen kann. Und ich finde es eigentlich ein total interessantes Thema und da könnte man ja echt an so vielen Ecken irgendwie anfangen. Es gibt ja nicht nur eine Lösung oder eine Sache, die muss jetzt besser werden, sondern irgendwie will man das gemeinschaftlich als Projekt angehen oder will man es einfach so vor sich hin so schleppern lassen. Also das ist halt die Frage so. Mit der ich mich in letzter Zeit auch oft beschäftige.
Und Nazio ist jetzt das eine und Bundesliga ist ja aber das andere, ne? Weil das ist nochmal ein anderes Produkt, das so eine ganz andere Regelmäßigkeit und Verbundenheit reinbringen kann. Und nicht alle Bundesligisten, Männer, haben einen Frauenclub. Wie gesagt, der FFC Frankfurt ist jetzt gerade im Frauenbereich zur Eintracht geworden, was ich auch noch nie gehört habe. Ist auf jeden Fall ein Zeichen aber. Und wie würdest du die Situation da bewerten?
Wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, diese Zusammenschlüsse und so, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also das ist im Endeffekt dann aber auch wieder nur jemand investiert. Also es ist sozusagen die bei uns jetzt zum Beispiel auf die Eintracht bezogen, die haben sich gesagt, wir wollen das unterstützen, wir wollen das machen, wir investieren. Mhm. Und dann ist das für uns natürlich total positiv. Was jetzt die Liga allgemein angeht zum Beispiel, höre ich dieses Jahr total oft so, hey, man kann eure Spiele nirgendwo sehen. Klar, Magenta zum Beispiel überträgt, aber die übertragen auch nicht alle Spiele und du brauchst eben einen Login, um da ranzukommen. So.
Für den Zini.
Und sonst, wo, also das Magenta ist jetzt nicht so The Zone oder so, da kommen jetzt nicht so viele andere Sachen. Wer macht sich wirklich realistisch ein Abo bei Magenta, nur um Frauenfußball zu gucken? Das gibt's halt auch, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, und Eurosport, klar, die übertragen noch, aber es ist jetzt auch nicht häufiger als in den Jahren davor. Ich wurde oft angesprochen, auch von Fans. Ich krieg viele Nachrichten so, hey, dieses Jahr ist es echt schwierig, euch da zu verfolgen. Und das ist eben auch wieder so eine Sache, kriegt man die Chance, sich richtig zu präsentieren. Ich glaube, da ist eben noch viel Luft nach oben.
Wen sprichst du konkret an, wenn du sagst, auch gemeinschaftliches Projekt? Die Fernsehsender oder auch den DFB? Oder
ich denke,
weiß ich nicht.
Ja, ich denke irgendwie so alle zusammen. Ich bin auch, wie gesagt, also ich glaube, ich könnte da auch mehr zu sagen, wenn ich ein bisschen mehr Einblick in den ganzen Prozess da hätte, weil ich gar nicht genau weiß, auch wie die Abläufe da so genau sind. Ich weiß so von hier im Team beim DFB, so die Leute, die ich kenne, die sich hier darum kümmern auch, die sind auch alle total investiert. Aber ich weiß auch nicht, wo dann die Punkte sind, wo man dann gegen verschlossene Türen läuft. Also das kann ich gar nicht sagen, wo das anfängt, aufhört. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann sagen, wie das bei mir ankommt und wo ich die Probleme noch sehe. Und ja, es ist irgendwie schwierig, da dann genau einen Anhaltspunkt zu wissen, wo das dann scheitert. Aber ich weiß eben, dass alle Spielerinnen, auch die hier sind, das ein Teil des Anliegens für die ist und dass die total bereit wären, auch sich dafür einzusetzen. Und es ist halt immer die Schwierigkeit rauszufinden, wo man da richtig anfangen kann und wo es sich dann eben nicht im Sand verläuft.
Ja, guter Punkt, aber so genau könnte ich das jetzt auch gar nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel auch überhaupt nicht, wie die Frauen-Bundesliga-Rechte vergeben werden.
Genau, also man ist da irgendwie auch gar nicht dabei bei diesen ganzen Prozessen. Man weiß ja gar nicht dann, wer im Endeffekt sagt, nee. Es ist ja irgendwie, das ist ein komplexes Netzwerk.
Ja, food for thought auf jeden Fall. Finde ich gut. Okay, aber wir lockern das jetzt auch mal auf, Lore, damit es hier nicht richtig heftig wird. Wir sind auch gleich durch. Shootout ist die Schnellfragen-Kategorie. Schnellfrage, Schnellantwort. Pam, pam, pam.
Okay, are you ready? Ich probiere es.
Es wird nicht schwierig.
Okay.
Mainz oder Frankfurt?
Frankfurt. Autsch.
Kiel oder Frankfurt?
Frankfurt. Bei Kiel bin ich geboren, das wird immer im Herzen sein. Aber Frankfurt würde ich, glaube ich, lieber meine Zeit verbringen.
Okay. Laufen oder pumpen?
Pumpen.
Ah, du zögerst?
Nee, pumpen.
Dein Gesicht war geil.
Laufen mache ich eh schon voll viel.
Okay, ja. Welcher andere Sport wäre es, wenn nicht Fußball?
Ich habe voll lange gedacht Basketball, aber ich kann es tatsächlich gar nicht. Aber ich finde es einen coolen Sport.
Aber ich kann es nicht, aber wäre nice.
Ja.
Fair. Europäischer oder amerikanischer Fußball?
Europäischer.
Ja? Du hast vorhin schon gesagt, dass du vielleicht nicht so krass organisiert bist. Ich habe da aus einigen anderen Podcast-Folgen was gehört. Lieber zum Beispiel einen Kalender kaufen und heftig werden in Selbstorganisation oder einfach ganz entspannt den Strafenkatalog anführen und bezahlen.
Das Erste, also lieber organisiert, das hilft mir tatsächlich auch. Ich habe den Wert von organisiert sein sehr, sehr kennengelernt und schätzen gelernt. Ich würde auch gar nicht mehr so sagen, dass ich so total unorganisiert bin, aber ich bin trotzdem jemand, dem es tendenziell eher passiert.
Das ist völlig in Ordnung. Und die letzte ist, welchen Adler trägst du lieber?
Boah, das ist eine richtig miese Frage, die du mir gar nicht stellen darfst. Zum Glück muss ich mich ja nie entscheiden, weil ich immer den Adler einen Adler ablegen kann und den nächsten wieder anziehen darf. Das überschneidet sich ja gar nicht. Aber ich finde, Adler generell ist ja super. Also vielleicht ist das ja auch...
Okay.
Vielleicht also ist das so eine Adlerfamilie und ich wechsle immer her.
Letzte Kategorie ist das Abseits. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es abspiele. Das ist eine Sprachnachricht von einem Wegbegleiter, die mir im Vorfeld zugeschickt wurde. Pass auf.
Okay.
Ich spiele jetzt mal hier ab. Ja.
Ja, Laura Freigang. Laura ist eine Person, die sehr verrückt und positiv ist. Sie tut der Mannschaft auf und neben dem Platz echt verdammt gut. Neben dem Platz sorgt sie für die nötige Lockheit und den nötigen Spaß. Auf dem Platz ist sie aber immer zu 100% bei sich und auch fokussiert. Aktuell aufgrund ihrer Torgefahr auch überhaupt nicht wegzudenken. Ihre größte Schwäche liegt im Brunchen gehen, würde ich mal sagen. Das macht sie sehr, sehr gern und sehr oft in Frankfurt. Aber ansonsten wirklich eine Person, die immer sehr fokussiert ist, sehr lernwillig ist, sich ihren Träumen bewusst ist und auch bereit ist, dafür einiges aufzuopfern und zu geben.
Oh, so. Süß, Sophia. Wirklich süß.
Sophia, sofort erkannt.
Voll nett, ey.
Das ist Sophia Kleinherne aus deinem Frankfurter Team auch.
Mhm.
Das Brunchen ist auch so deine Schwäche, ja?
Boah, wenn das meine Schwäche ist, dann ist das die beste Schwäche der Welt. Ja, ich lasse einfach richtig viel Geld liegen beim Brunchen gehen, aber es ist irgendwie so, das mache ich so gerne.
It's a lifestyle.
It's a lifestyle. Ja, nee, einfach weil ich nicht so mega früh frühstücke, aber Frühstück generell ist viel zu lecker, um es nicht zu tun. Und dann finde ich mich ja, halt immer so, irgendwann um zwischen 12 und 2 sitze ich dann irgendwo. Aber es ist halt auch cool, weil man geht ja auch nie, also ich jedenfalls gehe jetzt nicht so oft alleine brunchen, sondern man nimmt halt immer irgendwelche Leute mit und hat irgendwie eine gute Zeit. Und Frankfurt hat halt voll viele, voll schöne Ecken mit richtig gutem Essen. Deswegen,
was soll man tun?
Was soll man machen?
Ja, ist völlig in Ordnung. Ja, geil. Und mit einer Torgefahr mischst du jetzt noch ein bisschen die Liga auf?
Ja, keine Ahnung, warum ich dann gerade so viele geschossen habe. Irgendwie,
ja, also, aber läuft geil.
Ja, nee, also von der Torquote her läuft super. Ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen besser das in Punkte umsetzen mit der Mannschaft. Das hatte ich letztes Jahr auch schon. Da hatte ich, glaube ich, also in einem Spiel, haben wir gegen Potsdam gespielt, habe ich 3 geschossen, haben wir 4-3 verloren. Und im nächsten Spiel habe ich 2 geschossen, haben wir 3-2 verloren. Also dann bringen die 5 Tore halt manchmal auch gar nichts.
Ja.
Aber ja, nee, ich beschwere mich nicht. Es läuft gerade ganz gut, was die Tore angeht. Das stimmt.
Alright, Lore. Und damit habe ich auch soweit alles abgehakt hier. Oh, eine Sache wollte ich noch sagen. Wie witzig war das? Hast du es gesehen bei auf Insta beim Elfen... Wie heißt das?
Elfenmagazin, ja. Die haben Lisa genannt, ne?
Ja, und so süß. Dann haben sie geschrieben, hey, du musst in den Team Lisa Podcast. Und am Vortag hatte ich mit Annette, die hier gerade reinkam, drüber gesprochen. Und sie meinte, wäre Laura eine Option? Und ich so,
Schicksal. Ich dachte irgendwie, dass vielleicht bist du ja echt erst darüber so auf meinen Namen gestoßen oder so, dachte ich.
Oh no.
Und dann, ich habe das gesehen. Das fand es auch total witzig irgendwie, weil die ja vorher auch schon 2 Posts hatten. Dann haben sie halt Laura geschrieben und nicht Lisa. Weiß nicht, wo das dann herkam.
Lisa aber Freigang würde dir aber auch sehr gut stehen.
Oh, danke. Ist auch so ein 0815-Name mit Freigang. Voll. Dran.
Aber auch Lisa, Laura, Lena. Also, ja, alles okay. Also liebe Grüße an der Stelle an das Elfenmagazin, mit dem du, glaube ich, auch einen richtig coolen Beitrag da gemacht hast. Ich muss mir das mal holen. Habe ich noch nicht gefunden hier irgendwo.
Ja, genau. Die waren zu Gast bei mir in Frankfurt. Da waren wir auch brunchen.
Brunchen?
Große Überraschung.
Of course.
Sonst mache ich
ja geil. Alright, ich bin an dieser Stelle durch, aber du darfst diese Folge nochmal abschließen. Und zwar mit einem kleinen Pep-Talk an die Zuhörer. Du hast schon so eingeatmet gerade.
Oh ja, ich bin.
Also es muss auch nichts mega Fancyes sein, sondern einfach nochmal so, warum lohnt es sich, dran zu bleiben, an seine Ziele zu glauben, egal wie verrückt die vielleicht sind und wie groß sie erscheinen und ob jemand an einen glaubt oder nicht, warum man immer weitermachen muss.
Ja, also ich würde sagen, im Endeffekt macht es einfach so, macht es für euch. Also man hat so viel, was man mitnehmen kann aus diesen Erfahrungen und aus diesen Herausforderungen, auch wenn es manchmal schwierig ist. So, das sind meistens so die lehrreichsten Zeiten dann im Endeffekt. Vielleicht nicht immer die allerschönsten, aber mit sicherlich die lehrreichsten. Und ich persönlich finde auch das Gefühl, irgendwie weiterzukommen im Leben, irgendwie das total erfüllen. Und man lernt so viele Leute kennen und hat so viel Spaß auch dabei. Egal irgendwie, wie erfolgreich dann man im Endeffekt ist, so, das ist irgendwie ein bisschen so die Lebensessenz. So lernen und machen. Insofern, ja, reicht das als Pep-Talk.
Ja, geiler Pep-Talk. Lernen und machen, Alter. Ja, aber I love it. Also genau dafür frage ich das. Tausend Dank. Richtig, richtig geil. Nee, danke geil, auch.
Es hat echt Spaß gemacht.